Tja, was ist China eigentlich? Ich glaube, diese Frage kriegen wir relativ häufig gestellt. Regiert wird das Land ja von der Kommunistischen Partei, aber vom Kommunismus schreiben wir eigentlich fast nie. Eher vom Turbokapitalismus, und der kann ziemlich brutal sein. Also wenn ich morgens meine Kids in die Kita bringe, dann stehen davor vor allem Ferraris. Und die Eltern, die dann aussteigen, die finden es ziemlich lustig, wenn wir mit unserem Lastenrad da ankommen. Und dann bezeichnet China sich ja selbst als sozialistisch mit chinesischer Prägung. Ganz knapp heißt das eigentlich Kapitalismus für Wachstum, aber Parteikontrolle für die Macht. Das Problem ist, keiner dieser Begriffe erklärt China und wie die Gesellschaft hier funktioniert eigentlich richtig. China ist extrem ungleich und altert so schnell wie kaum ein anderes Land. Und der häufigste Grund, warum Menschen arm sind, ist hier immer noch die Krankheit. Und genau darüber wollen wir jetzt heute sprechen, über die Risse im sozialen System. Und das ist unsere zweite Folge von China und wir. Mein Name ist Lea Sahai.
Und ich bin Gregor Scheu. Und wir leben und arbeiten in Peking und sind die China-Korrespondenten der Süddeutschen Zeitung. Jetzt hast du das System mal ganz grob umrissen, aber ich glaube, um es wirklich zu verstehen, müssen wir vielleicht einen Schritt vorher ansetzen. Und wenn man verstehen will wirklich, warum das System unter Druck ist, muss man vielleicht bei den Familien mal anfangen, also bei dem Konzept Familie. Weil genau dort unterscheidet sich ja oder entscheidet sich, ob überhaupt Kinder geboren werden. Das ist ja bei uns genau das Gleiche wie in China. Du hast jetzt selber gerade den Kindergarten ins Spiel gebracht. In China ist, glaube ich, wenn man an China denkt und vor allem an Kinder, ist ganz häufig das Schlagwort Ein-Kind-Politik. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, worum es dabei ging.
Ja, also als ich angefangen habe, hier als Korrespondentin zu arbeiten, Anfang 2016, das war gerade das Jahr, wo die Ein-Kind-Politik zu Ende gegangen ist. Eingeführt wurde sie Ende der 70er Jahre, im Prinzip aus einer ganz irren Überlegung. Die chinesische Führung hat nämlich in den Westen geschaut, also da, wo die Staaten schon entwickelter waren, und haben gesehen, naja, in gut entwickelten, reichen Staaten haben die Familien nicht so viele Kinder. Und das war der rationale, sehr technokratische Ansatz, irgendwie zu überlegen, wie schaffen wir den Sprung in die Moderne. Und da war eben die Idee, die Zahl der Kinder massiv zu beschränken. Unter Mao, also in den Anfang der Volksrepublik, gab es natürlich keine Verhütung, ja, die im Prinzip keine Möglichkeit von Seiten der Frau, das auch zu regulieren. Und deswegen haben viele Familien hier 4, 5 Kinder gehabt. Die Kindersterblichkeitsrate war natürlich auch gigantisch. Sehr, sehr viele Kinder sind sehr früh gestorben. Dementsprechend gab es eine große Kinderzahl. In den 70er Jahren hat man sich also im Ziel sehr unfassbar drastisch, ja, eigentlich, wenn man überlegt, jetzt im unfassbar drastischen Eingriff ins Privatleben, ins Familienleben zu regulieren, dass die allermeisten Familien eben nur ein Kind haben durften. Es gab ein paar Ausnahmen, die Minderheiten hier zum Beispiel, oder wenn man auf dem Land als Farmer gearbeitet hat und das erste Kind war ein Mädchen, dann durfte man nochmal versuchen, einen Jungen zu bekommen als zweites. Und diese Maßnahmen wurden durchgesetzt mit einem unfassbaren Druck, unfassbarer Gewalt.
Und auch einem Riesenaufwand. Also es ist extrem viel Energie reingeflossen.
Genau, ein Riesenaufwand. Also ich habe mal eine Geschichte recherchiert. Da ging es groß und so ein bisschen darum, wie geht es eigentlich den Frauen in China. Und einen Besuch, das erste Kapitel dieser langen Geschichte war eben der Besuch bei einer Frau, die in dem Jahr, in dem ich auch geboren wurde, 91, ein Kind bekommen hat. Und in ihrem Wochenbett, ich glaube irgendwie noch bevor das Kind 30 Tage alt war, sind fremde Männer aus dem Dorf in ihr Schlafzimmer gekommen und haben, ohne sie aufzuklären und zu sagen, wer sie sind, sie weiß bis heute nicht, ob das ein Arzt war oder nicht, ohne ihr richtiges Einverständnis eine Spirale eingesetzt, um sozusagen zu verhindern, dass sie nach dem ersten Kind ein zweites Kind bekommt. Was sie im Übrigen auch gar nicht wollte, ich meine 30 Tage nach der Geburt. Bis heute leidet sie da einerseits drunter. Das war ein ganz tragischer Fall, weil diese Spirale dann kaputt gegangen ist, hat sich infiziert. Und sie leidet da bis heute drunter, kann nicht arbeiten, liegt eigentlich permanent im Bett. Und auf der anderen Seite, und deswegen fand ich diese Geschichte auch so irre, auf der anderen Seite verfolgt auch der Staat, beziehungsweise in dem Fall die Lokalbehörden, ihren Fall, weil sie bis heute verhindern, dass diese Spirale ihr entnommen wird. Also diese Spirale ist auseinandergebrochen, wandert in ihrem Körper. Und sie hat schon bei verschiedenen Ärzten versucht, sich das entfernen zu lassen. Aber die Lokalbehörden versuchen das eben zu verhindern, weil aus ihrer Sicht das eben ein Beweismittel wäre für das, was ihr damals angetan wurde. Und ich finde, das zeigt so ein bisschen, ja, wie diese Politik halt bis heute auch nachhalt. Ganz, ganz häufig, wenn man so mit Frauen spricht, wird die ein Kind Politik so im Nebensatz irgendwie fallen gelassen, weil sie so eigentlich jeden Teil der Gesellschaft ja auch irgendwie erfasst hat. Also die Großmutter, die erzählt, eigentlich hättest du ein Geschwisterchen gehabt, ja, oder die Mutter, die sagt irgendwie, du kannst ja jetzt zwei Kinder haben, das ist mir immer verwehrt geblieben. Also es ist eine, auch wenn es ganz unsichtbar ist eigentlich innerhalb der Gesellschaft, prägt es natürlich bis heute China ungemein, weil, und das ist mein letzter Satz zu sagen, die Familie, ja schon das chinesische Schriftzeichen Familie, ist so omnipräsent in dieser Gesellschaft eigentlich gewesen. Und das ist eigentlich der unmittelbare Angriff gewesen auf die Idee, was ist China, wie funktioniert die Gesellschaft, wer sind wir?
Mhm. Es hat auf jeden Fall diesen riesengroßen sozialen Aspekt mit ganz viel tragischen und brutalen Geschichten dahinter. Wenn man das jetzt rein auf die Zahlen runterbricht, es hat natürlich auch den Effekt gehabt, dass einfach extrem wenig Kinder geboren wurden die letzten Jahrzehnte. Also viel, in Anführungszeichen, zu wenig, um quasi die Bevölkerungszahl zu halten in China. Und das hat die Partei, die Kommunistische Partei, also die Regierung hier in China, irgendwann dann auch als Problem identifiziert. Ne? Also irgendwann haben die gemerkt, okay, wir haben hier jetzt das diese sogenannte umgekehrte Pyramide. Also mittlerweile muss quasi eine Person, ein junger Mensch, muss zwei Eltern und vier Großeltern versorgen. Also quasi die Großeltern seiner Partnerin oder andersrum. Das heißt, wir haben jetzt erstmal auch ein rein wirtschaftliches Problem, unabhängig davon, von den ganzen tragischen Geschichten.
Aber weil du sagst, so irgendwann haben sie es gemerkt, sie haben es ja auch viel zu spät gemerkt. Also sozusagen das ist ja jetzt kein sozusagen, wir sind auf dem Berg, wir müssen irgendwie runter. Man muss eigentlich einen U-Turn machen. Und selbst wenn der U-Turn gelingen würde, würde es nicht ausreichen.
Das ist ja das Tragische an einem chinesischen System, dass es ja quasi dieses Schuldeingeständnis teilweise gar nicht passieren kann, weil die Partei oder die Regierung macht ja keine Fehler. Insofern ist es unglaublich schwierig, dann Fehler zu berichtigen, wenn die quasi nicht anerkannt wurden. Und dadurch wurde es auch einfach viel zu spät Maßnahmen ergriffen. Also die Regierung hat jetzt erkannt, die Geburtenraten sind historisch niedrig. Also sie werden jedes Jahr eigentlich fast nur noch schlimmer als besser. Und das, obwohl die Regierung viel macht. Also in Anführungszeichen viel, für ihre Verhältnisse viel. Also man darf sich das vorstellen, da sitzen halt dann Leute über, hauptsächlich wahrscheinlich alte Männer, über Statistiken und sehen, okay, hier werden zu wenig Kinder geboren, was können wir machen? Und dann kamen da teilweise wirklich abstruse Strategien zustande, die mittlerweile jetzt immer noch gelten. Also jetzt zu Beginn des Jahres zum Beispiel hat China die Steuern auf Kondome erhöht. Ja, also auf Verhütungsmittel, in der Hoffnung, dass wohl Kondome jetzt zu teuer werden und man dann im Zweifelsfall darauf verzichtet und Kinder bekommt. Also das ist so eine Denkweise. Also man versucht viel quasi über diesen ökonomischen, wirtschaftlichen Dreh da zu richten. Es gibt mittlerweile auch Initiativen in manchen Provinzen, lange nicht in jeder, aber in manchen, dass so eine Art Kindergeld ausgezahlt wird. Das Problem ist aber, das reicht halt hinten und vorne nicht. Das sind im Monat vielleicht 20 Euro, die teilweise ausgezahlt werden. Oder man bekommt eine gewisse Prämie am Anfang, wenn man ein Kind bekommt. Aber das ist auch ein großer Flickenteppich. Das ist nicht einheitlich geregelt. Jede Provinz hat sich da was Eigenes ausgedacht. Und
na, ich würde also sozusagen auch, um das so ein bisschen für den Hörer in Europa ist es auch, glaube ich, wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen, ja, diese Prämien, also die Geburtsprämien, die hier zum Beispiel ausgezahlt werden, sind natürlich auch lächerlich niedrig im Vergleich zu dem, was ein Kind kostet. Ja. Kinder, also China ist nach Südkorea das zweiteuerste Land der Welt, um ein Kind großzuziehen. Das kann man sich nicht vorstellen, weil man denkt, naja, so teuer können die Lebenshaltungskosten ja gar nicht sein. Aber es ist halt, nicht nur muss man das Kind irgendwie auf die Welt bringen und irgendwie Windeln kaufen, sondern dann ist ja in diesem permanenten, das haben wir in unserer letzten Folge auch so ein bisschen erzählt, in diesem permanenten Bildungswettbewerb. Also man ist halt unheimlich früh, muss man Nachhilfe, muss man irgendwie Sportunterricht. Ja, es gibt in China ja gar kein Vereinswesen. Also wenn man eigentlich mit einem Kind vor die Tür tritt, muss man was bezahlen. Und das gilt irgendwie nicht nur für den Schwimmunterricht, sondern es gilt auch für den Spielplatz draußen. Spielplatz, 2 Stunden, muss man Eintrittskarte kaufen. Und zwar für das Kind und für den Erwachsenen, der mitkommt. Also es ist so ein teures Geschäft. Und wenn dann die Lokalregierung, die ja sowieso nicht mehr viel Geld haben, aber wenn die Lokalregierung dann sagt, ich gebe dir irgendwie 1.000 Yuan oder ich gebe dir 3.000 Yuan, dann kann ich jetzt hier aus Peking zum Vergleich nennen, damit kann man irgendwie vielleicht 5 Schwimmstunden bezahlen, aber bestimmt nicht ein Kind großziehen. Also sie versuchen was zu tun, aber alles ist halt irgendwie eher so eine nette Geste, würde ich mal sagen.
Und das ist ja auch der Hauptkritik von jungen Leuten, dass sie einfach sagen, wir können es uns halt einfach nicht leisten. So, die sind, wir hatten das in der letzten Folge auch schon besprochen, die Gen Z und die jungen Menschen in China sind halt sehr mit sich selbst beschäftigt, mit ihrem täglichen Überlebenskampf in diesem doch schwierigen Umfeld in China. Und die meisten sagen halt einfach, ey, ich habe gerade mal genug Geld, um mich selber zu finanzieren. Wie um Himmels Willen soll ich jetzt noch ein Kind großziehen? Und das gerade in dem Kontext, wie du sagst, dass man selbst für den Spielplatz im Endeffekt draußen bezahlen muss. Und man will dem Kind dann auch irgendwas bieten. Also man ist, die meisten jungen Leute sind selber deutlich besser, sagen wir, wohlhabender aufgewachsen als ihre Elterngeneration oder noch oder gar die Großelterngeneration. Aber wahrscheinlich ist bei vielen jungen Chinesen mittlerweile die Denke, ja gut, ich kann meinem Kind effektiv weniger bieten, als meine Eltern mir bieten konnten. Und das scheint für mich jetzt irgendwie gerade keine Option zu sein, so ein Kind zu kriegen.
Mhm. Und naja, ich denke halt, wir wollen heute in dieser Folge so ein bisschen über die sozialen Risse sprechen und sozusagen, ich würde noch als Gegenargument oder sozusagen eine Parallelität erzählen wollen. Ich habe ja vor kurzem mal eine Recherchereise nach Chongqing gemacht, im Westen von China, in einer der, ja, der größten Städte der Welt. Und da war ich unterwegs bei einem Dating-Doktor, der vor allem Leuten, vor allem Männern vom Land hilft, eine Frau zu finden. Also es gibt auf der einen Seite irgendwie die Stadtkids, würde ich mal sagen, ja, die sich fragen, will ich es eigentlich noch in den Umständen, irgendwie ein Kind zu bekommen? Und dann gibt es aber auch ganz viele eben Männer, die nicht mehr ohne weiteres eine Frau finden. Das hat auch was mit der Ein-Kind-Politik zu tun. In der Ein-Kind-Politik wurden sehr viele oder mehr weibliche Föten abgetrieben, weil es immer noch so die traditionelle Vorstellung heute weniger, aber damals vor allem auch gab, dass man eben die männliche Linie weiterführen will. Und deswegen gibt es einen gewaltigen Mismatch heute zwischen Männern und Frauen, ungefähr 30 Millionen mehr Männer als Frauen. Und das ist natürlich, in den Städten spürt man das weniger, weil junge Frauen, die vom Land kommen, gehen halt in die Städte, treffen dort Männer, sind vielleicht nicht so gut ausgebildet, aber haben es dort leichter, einen Ehepartner zu finden, und übrig bleiben auf dem Land vor allem schlecht ausgebildete, ärmere Männer. Und es gibt regelrecht so, ja, so ländliche Streifen in China, wo überhaupt keine Frauen mehr sind, weil die alle weggegangen sind, und zurückbleiben halt diese Arbeiter. Und dort habe ich einen getroffen und der wollte eine Frau. Also das war ganz andere, war eine ganz andere Lebenswelt als vielleicht die jungen Leute hier in der Stadt. Die sagen, ich bleib lieber Single oder wir müssen nicht heiraten oder wir heiraten und ich kriege keine Kids, sondern der hatte ein unheimliches Leidensdruck und Angst, dass er alleine bleibt. Aber das ist halt das Problem, man muss die soziale Absicherung in der Familie halt mitbringen, gerade als Mann. Also es ist ja die Anforderung an Männer, dass man unter anderem eine Wohnung zum Beispiel mitbringt, eine Wohnung, ein Haus und einen guten Job. Und die Frauen haben da eben eine größere Auswahlmöglichkeit, und die Männer, die zurückbleiben, haben einerseits eben diese Angst, natürlich allein zu sein, aber sie haben auch einfach die Sorge, was bedeutet das dann für mich und meine Familie in der Zukunft, weil Teil des chinesischen Sozialsystems implizit ist halt eben, man heiratet, man bekommt Kinder und diese Kinder versorgen einen dann später, wenn man alt ist. Und wenn man dieses Modell aber nicht leben kann, steht natürlich auch einfach die Frage, wie kann ich mich selbst und dann meine eigenen Eltern zukünftig halt noch versorgen.
Ja, du hast gerade schon von Leidensdruck gesprochen. Ich meine, man kennt das auch aus anderen Bereichen der Welt, dass Männer sich dann ab bestimmten Punkt einfach sehr unzufrieden sind und dann so eine Art inselartige Bewegungen entstehen. Das hat man in China auch tatsächlich sehr stark, auch online. Es gibt richtige Gruppen oder so eine Art, ich würde es jetzt nicht Selbsthilfegruppen nennen, aber auf jeden Fall gleichgesinnte Männer, die sich dann in Foren treffen in China und dann auf übelste Art und Weise über Frauen herziehen, sie beleidigen und sagen, die sind alle verwöhnt, die ziehen alle in die Großstädte und suchen sich da ihren Ehemann und wir bleiben übrig. Und das ist ja dann wieder dieser Rückkopplungseffekt. Daraufhin sagen dann Frauen, ja, warum zur Hölle sollte ich mir so einen Mann suchen, der mich ja eigentlich hasst und irgendwie das System hasst und irgendwie alles, wofür ich stehe, hasse, weswegen die sich dann noch weiter von Männern abwenden. Also es gibt irgendwie da ist der Wurm drin in dem ganzen System.
Naja, weil ich glaube halt auch die Partei einfach nicht den richtigen Ton treffen kann. Was ja auch passiert, es gab ja in China eigentlich eine sehr aktive feministische Bewegung. Also gerade vor so 10, 15 Jahren fing das ja so an, dass junge Frauen immer stärker gesagt haben, wie sie eigentlich ja leben wollen, welche Rechte sie auch einfordern. Ganz berühmt ja die feministischen Fünf, die irgendwie eine Aktion gestartet haben, unter anderem, dass sie irgendwie gesagt haben, wir wollen nicht, dass Männer uns in der U-Bahn irgendwie bedrängen und unter unsere Röcke filmen und so. Und gegen die ist ja die Partei extrem hart auch vorgegangen. Und Feminismus ist mittlerweile eigentlich ein
Das ist ein Schimpfwort,
ja. Also, ja, und vor allem also auch einfach ein sensibles Thema. Ja. Wir haben ja selbst in der Set mal eine große Geschichte dann eben versucht zu machen und die Frauen, die ich dann gesprochen habe, die haben alles getan, um zu versuchen zu verhindern, Feminismus. Ich bin keine Feministin, ich möchte eigentlich mich nur für Frauen. Also sie haben wirklich diesen Begriff, regelrecht Angst gehabt, diesen Begriff in den Mund zu nehmen. Und das ist natürlich mittelfristig, glaube ich, einfach eine große Fehleinschätzung, den Druck auf Frauen zu erhöhen und zu hoffen, dass das zu dem richtigen Ergebnis führt, nämlich dass sie sich irgendwie eingliedern, also die Erwartung irgendwie gute Familien, das ist ja was man von der Partei hört, irgendwie wie funktioniert eine gute Familie, wie müssen Frauen sich verhalten, wie müssen Männer sich verhalten. Im Moment sieht man ja eher so eine Gegenreaktion von den Frauen, die sagen irgendwie, ihr habt uns früher mal irgendwie die Babys aus dem Bauch geschnitten, ganz buchstäblich, ja, die Frauen durchs ganze Land gejagt, eine schwer traumatisierte irgendwie weibliche Bevölkerung über diese Gewalt. Und jetzt sozusagen habt ihr euch über Nacht irgendwie euch gerade das Gegenteil ausgedacht. Jetzt sollen wir ja nicht nur zwei, sondern am besten drei Kinder bekommen. Mhm. Das ist ja so eine Art regelrecht stiller Widerstand, dass sie sagen, nein, wir entscheiden über unser Leben, über unser Leben selbst. Und bisher hat die Partei außer Gewalt und implizite Drohung eigentlich keine richtige Antwort darauf gefunden.
Wenn du das jetzt so erzählst, wirkt es auf mich schon ganz klar, als ob irgendwie in dem ganzen chinesischen System vor allem Frauen gewisse Auffangnetze hier fehlen. Vielleicht kannst du das nochmal kurz einordnen.
Naja, das ist ja das Widersprüchliche irgendwie, zurückkehren zu unserer Ausgangsfrage irgendwie, was ist China eigentlich? Mhm. Von außen würde man ja denken, dass dieser Sozialismus oder Kommunismus dazu führt, dass ja alle gleich sind und alle das gleiche Absicherungsnetz, auch wenn es vielleicht nicht gut wäre, aber zumindest gleich. Aber das absolute Gegenteil ist ja der Fall auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen. Einerseits irgendwie die Entscheidung, wo du geboren bist, spielt ja schon eine ganz grundsätzliche. Es gibt ja immer noch das Hukou-System, also man hat praktisch nicht nur einen nationalen Pass, also in welchem Land bin ich geboren, sondern auch in welchem Ort bin ich geboren. Und mit diesem Ort gehen Rechte und Pflichten einher. Also wenn ich auf dem Land geboren bin, habe ich zum Beispiel, kann ich dort zum Arzt gehen, kann ich dort in die Schule gehen, aber die Familie kann ich ohne weiteres jetzt nach Peking oder Shanghai ziehen und dort das Kind in die Schule bringen und dort vor allem Schulabschluss machen oder den Arzt sehen. Man kann zwar einen Arzt sehen, aber die Gesundheitskosten, die man dann erstattet bekommt, sind deutlich geringer. Also es gibt praktisch gar keine Lebefreiheit.
Ja. Freizügigkeit.
Freizügigkeit. Genau. Freizügigkeit. Wie wir sie jetzt sogar in der Europäischen Union haben. Es gibt sie in China nicht mal im Land. Und das ist ganz gezielt von der Kommunistischen Partei. Sie haben Angst, dass sie die Kontrolle über die Menschenmassen verlieren. Was ja im Übrigen auch gar nicht funktioniert hat, weil man hat ja einen unglaublichen Zug auf die Städte erlebt. Also mehr als die Hälfte der Menschen ist ja innerhalb von kürzester Zeit in die Städte gezogen. Aber ein großer Teil davon eben ohne richtige soziale Absicherung. Und das aufzuheben, das vermeidet die Regierung bisher. Sie wollen da weiterhin die Kontrolle behalten. Und ganz grundsätzlich entscheidet aber eben auch deine Herkunft, wo du lebst und arbeitest, ganz massiv darüber, wie gut du abgesichert bist. Also es gibt bei allen Versicherungen eigentlich immer einen großen Unterschied zwischen denen, die auf dem Land leben und denen, die in der Stadt leben und dann die nochmal für Staatsunternehmen arbeiten. Ob man eben überhaupt richtig, also inwieweit man krankenversichert ist. Da haben sie zwar enorm viel geschafft. In den letzten Jahren haben sie 95% der Bevölkerung krankenversichert. Aber es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen einer Versicherung für einen Farmer auf dem Land und dem Angestellten für ein Staatsunternehmen oder vielleicht für ein Tech-Unternehmen, wie man das irgendwie aus Hangzhou in Ostchina oder so kennt. Und das bedeutet einfach, dass eigentlich ganz grundsätzlich darüber, was kannst du dir leisten? Was bedeutet das, wenn du irgendwie krank wirst? Und was bedeutet das irgendwie für deine Familie? Und je größer ja auch die wirtschaftlichen Probleme sind, desto größer der Druck auf den Einzelnen und die enorme Unsicherheit und Angst. Einerseits, wir haben ja über die jungen Leute in der letzten Folge gesprochen, aber eigentlich für die komplette Mittelschicht auch. Also die Mittelschicht muss immer Angst haben, ihre Position zu verlieren. Und jeder Chinese muss immer Angst haben vor Krankheit, zum Beispiel vor Unfällen. Und man muss eigentlich immer einen gewaltigen Batzen Geld auf dem Sparkonto haben für den schlimmsten Fall oder dass halt einfach die Großmutter krank wird.
Ja, das ist, glaube ich, die Überlebensstrategie, die sich hier irgendwie rauskristallisiert hat. Einfach in jungen Jahren schon anfangen, Geld zu sparen, weil man weiß nicht, was da mal kommt. Also wenn du mit jungen Chinesen sprichst, dann sagen die immer, ja gut, ich muss Geld sparen. Meine Großeltern haben gemeint, ich soll mal viel zur Seite legen und ob ich auch gut genug spare. Also immer sparen, sparen, sparen. Früher war der Kniff einfach alles in Wohnungen zu investieren, weil das Geld läuft nicht davon, sondern das wird immer mehr. Das klappt spätestens seit der Immobilienkrise nicht mehr so richtig. Aber jetzt ist immer noch ein großes Ding, dass viele Menschen einfach, falls sie mal krank werden, ihr komplettes Ersparte aufheben müssen. Weil macht sich das aus Europa, glaube ich, oder aus Deutschland gar nicht so einen Kopf. Aber das ist ein bisschen wie in den USA. So eine Krebsbehandlung, eine Krebskrankheit in China kann dich hier auch finanziell ruinieren. Und da willst du auf jeden Fall, nicht unbedingt. Also man ist schon irgendwo abgesichert, aber wenn man eine gute Behandlung haben möchte, wenn man das, also eine sinnvolle Behandlung und mit Zusatzleistungen, dann wird das ja auch in China extrem teuer. Und wenn man bedenkt, wie hier das Durchschnittseinkommen in China ist, das ist nochmal deutlich geringer als in Europa, ist, dass dieser Gedanke von wegen, ich muss mich um mich selber kümmern, ich muss mich sozial absichern, weil der Staat tut es nicht für mich, ist wirklich jedem Chinesen wirklich ins Hirn eingebrannt. Und das macht man sich eigentlich selten im Begriff davon.
Ja, also wir haben ja auch, ich habe ja jetzt zwei Kinder und eins der Kinder ist ja auch mal sehr ernsthaft krank geworden und da sind wir dann in einem lokalen Krankenhaus gewesen und das kriegt man ja als Ausländer jetzt nicht unbedingt so mit. Man lebt natürlich auch so in einer gewissen Blase, ist hier ja sehr gut irgendwie versichert, wie so der gut verdienende oder sehr gut verdienende Chinese. Da gibt's ja auch private Krankenhäuser. In den öffentlichen ist es aber so, man kommt da praktisch an, selbst in der Notaufnahme. Und das Erste, was man macht, ist ein Deposit zu hinterlegen. Also als Erstes kriegt man praktisch direkt eine Rechnung und sagt, du musst erstmal versichern, dass du genug Geld dabei hast und genug Geld bereitstellst, dass wir das Kind überhaupt aufnehmen. Es ist nicht so, dass sie das dann nicht erstmal unmittelbar behandeln, aber dieser Faktor Geld ist total präsent. Und eigentlich im Prinzip alle Leute müssen sozusagen immer mit dem Schlimmsten rechnen, ja, weil das Schlimmste, das springt dann irgendwie niemand ein. Ich habe das jetzt, ich habe mir so ein bisschen angewöhnt, immer wenn ich hier ins Krankenhaus gehe oder wenn ich einen Arzt sehe, es gibt hier so eine App, das ist im Prinzip so Crowdfunding, also für medizinische Fälle. Und da kann man, wenn dann jemand hier krank wird, laden die so Fotos hoch. Auch recht grausam eigentlich. Also es ist dann nicht so eine nette Videokampagne oder so, wie man das vielleicht bei einem schönen Projekt beim Crowdfunding normalerweise macht, sondern ganz drastische Bilder direkt aus den Krankenhäusern, alle Krankheitsunterlagen, auch alle privaten Informationen irgendwie über das Kind oder vielleicht die Großmutter oder so, werden da hochgeladen und dann um Spenden gebeten. Und ich habe mir irgendwie so ein bisschen angewöhnt, immer wenn ich beim Arzt bin, ja, wir kriegen das halt umsonst. Das ist halt, in Europa kannst du einfach zum Arzt gehen und alles wird bezahlt. Dann gucke ich irgendwie, nehme ich immer irgendwie einen Fall und gebe ein bisschen Geld. Aber man kann immer sehen, was die Leute halt brauchen. Und da geht es dann wirklich umgerechnet ja um Zehntausende Euro. Also das Kind hat irgendwie viel Blutkrebs und solche Geschichten, ja. Und dann müssen die da betteln irgendwie und erklären, bitte, bitte irgendwie. Oder sie sagen auch so Sachen, man kann dann so Sachen lesen wie, ja, hilf irgendwie, dass dieses Kind weiter einen Vater hat und so. Also wirklich, wirklich sehr, sehr schlimme Fälle. Und das ist einfach ein Teil. Und ich meine, wir wollen auch so ein bisschen erklären, ja, die Kommunistische Partei hat schon wirklich viel versucht, also da macht viel, versucht viel, vor allem diese Krankenversicherung, dass sie jetzt für alle gilt. Aber es sind halt einfach unheimlich viele Menschen, ja, 1,4 Milliarden Leute, allumfänglich zu versichern, ist wahrscheinlich faktisch gar nicht möglich. Also, dass man irgendwie sagt, Krebstherapien noch und nöcher oder so, das wird wahrscheinlich niemals möglich sein, selbst wenn die wirtschaftliche Lage besser wäre. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Seit Corona sind vor allem die Lokalregierungen, die auch sehr, sehr viel Geld in diese Bekämpfung von Covid gesteckt haben und gleichzeitig eben sehr schlechte Wirtschaftszahlen, die können eigentlich nicht mehr. Und was eigentlich passiert, ist gerade das Gegenteil. Also nicht der Ausbau der Sozialnetze, sondern eher so das langsame Zusammenschrumpfen und selbst hier mal irgendwie 10 oder 20 Quai zu streichen, also 2-3 Euro, selbst das führt schon zu totalem Unmut der Bevölkerung, weil viele sagen, ja,
wir haben ja schon nichts.
Wir haben schon so wenig und das könnt ihr uns irgendwie nicht lassen.
Ja, man muss dabei, glaube ich, auch immer wieder verstehen, China im Gegensatz zum Beispiel zu einem Land wie Deutschland, in China dieser langfristige Wohlstand, den gibt es halt eigentlich nicht. Also China ist alles maximal mittel- bis kurzfristig und auch ein deutsches Krankensystem funktioniert so, dass halt über Jahrzehnte Leute einzahlen und sowas. Das ist quasi ein langes, von langer Hand geplantes System und selbst das in Deutschland scheint da gerade auch ins Wanken zu kommen. Und wenn man das jetzt auf China runterbricht, die das quasi erst vorgestern angefangen haben, also es gibt schlicht diese Reserven nicht, wo man sagen kann, wir können damit jetzt ein funktionierendes Gesundheitssystem aufbauen. Also da muss man vielleicht irgendwie auch sagen, ja, es ist halt einfach nicht möglich. Und der Staat tut schon, also der Staat zumindest probiert ja einiges. Also ich weiß nicht, ob die manche Dinge so sinnvoll sind, die er tut, um diese Ungleichheit, diese extreme Ungleichheit, die immer noch herrscht, vor allem von Landbevölkerung zu Stadtbevölkerung irgendwie aufzudröseln. Oder auch diese individuelle Ungleichheit, dass es extrem viele Milliardäre gibt, aber immer noch so viele Leute gibt, die im Monat nicht mal 100 Euro verdienen. Ja.
Ja, ich glaube, die Überlegung war halt, Deng Xiaoping hat das ja gesagt, man muss erst ein paar Leute reich werden lassen und die anderen kommen dann sozusagen nach. Das hat dann nicht so richtig funktioniert, ne? Das, ja. Da ist China dann wieder Turbokapitalismus. Die einen werden halt immer reicher und reicher und reicher. Und die anderen, jetzt wo das wirtschaftlich so schwierig läuft, ziehen halt jetzt nicht mehr nach. Also es wird einfach immer schwerer, irgendwie einen Teil vom Kuchen zu bekommen, der dann auch noch irgendwie schrumpft. Und da versuchen sie. Versuchen sie ja verschiedene Sachen, aber ich habe das Gefühl, sie versuchen nicht so richtig in die Strukturen zu gehen. Also es gibt ja dieses Common Prosperity, da hast du ja auch vor allem im Wirtschaftsbereich mit beschäftigt, aber es ist ja eigentlich keine Strukturreform.
Ja, also erstmal grundlegend, Common Prosperity ist im Endeffekt sowas auf kollektiven Wohlstand, ja, dass alle, wie du schon sagst, ein Stück von diesem Kuchen abbekommen sollen. Aber worauf das halt abzielt, das ist halt unglaublich selektiv und überhaupt nicht strukturell, sondern worauf es halt abzielt, es geht um sehr, sehr reiche Konzerne und es geht um Milliardäre. So die sollen was, wenn es nach dem Willen der Partei geht, sollen was von diesen großen Kuchenstücken, die sie haben, halt abgeben. Und das tun sie teilweise auch. Also im Gegensatz zu westlichen Ländern hat China seine Milliardäre enorm gut im Griff. Also die wirklich ab und zu, alle paar Jahre werden die zurechtgezurrt und müssen dann, manche verschwinden, manche müssen abtauchen. Aber diejenigen, die bleiben, die wissen schon relativ genau, wie sie mit ihrem Reichtum hier umgehen müssen. Und es gibt sehr viele Milliardäre, die dann öffentlichkeitswirksam Teile von ihrem Geld spenden und dann irgendwelche Bewässerungskanäle auf dem Land finanzieren. Oder es gibt immer wieder Bilder von irgendwelchen Milliardären, die in ihr Heimatdorf zurückkommen und dann Bündel mit Geld verschenken und sowas. Also das wird halt sehr öffentlichkeitswirksam inszeniert. Einerseits, weil es natürlich tolle Publicity ist für die Milliardäre oder auch für die Konzerne, die das finanzieren. Andererseits will die Regierung das ja auch sehen. So, die will dieses Bild von wegen, seht her, im Westen machen die Milliardäre, was sie wollen. Hier die Milliardäre, die kommen in ihr Dorf zurück und verschenken Geld. Nur das halt mit einem Dorf, das jeder 1.000 Euro in die Hand bekommt, kein strukturelles Problem gelöst ist, ist ja irgendwie klar. Und da scheint irgendwie das Land nicht auf den Trichter zu kommen, dass man halt strukturelle Reformen braucht und nicht diese ja öffentlichkeitswirksamen Tropfen auf dem heißen Stein.
Ich glaube, in China sagt man ja, in China haben die Schweine Angst, zu fett zu werden.
Ja, das trifft sehr gut, ja. Also es gibt, wie gesagt, mehrere Milliardäre, die dann irgendwann den Hals zu voll gekriegt haben, ja. Und dann, die verschwinden dann. Also die werden dann nicht einfach umgebracht, ne? Aber auf jeden Fall wird ihnen dann nahegelegt, dass sie jetzt doch vielleicht mal nicht mehr in der Öffentlichkeit auftreten sollten. Viele werden auch durch Korruptionsskandale dann, Korruption ist in China ein Riesenthema, das ist wahrscheinlich so die Ursünde laut kommunistischer Partei, ist die Korruption, dass diejenigen, die zu viel haben, quasi immer mehr wollen und das mit unlauteren Mitteln bekommen. Also es gibt schon sehr viele Geschichten von sehr reichen Leuten und Konzernen, die dann abgesägt wurden.
Also ich meine, das ist ja das, wir haben jetzt praktisch nur ein Teilbereich. Ja, du hast irgendwie das Gesundheitssystem, ja, die eine Folge der ein Kind-Politik ist dann halt eben, dass du im Prinzip eine unglaubliche Menge an alten Leuten haben wirst und sehr wenig Junge nur noch, die das irgendwie stemmen müssten, aber faktisch gar nicht können. Also da gibt's ja auch sehr schonungslose Zahlen, irgendwie wie lange dieses nur innerstädtische Pensionssystem überhaupt noch funktionieren kann. Ich glaube 2035 haben sie gesagt, dann sind die Töpfe faktisch leer. Und das gilt halt nur für einen ganz kleinen Teil eigentlich der Bevölkerung. Es gibt gerade eine große Debatte ja in China auch darüber, ob man das Rentenniveau anheben müsste auf dem Land. Das Rentenniveau liegt ungefähr bei 2,5 Nudelsuppen irgendwie, die man in Peking dafür bekommt. Da kommt man vielleicht ein paar mehr Nudelsuppen auf dem Land mit, aber faktisch spielt das überhaupt keine Rolle. Es geht immer noch eigentlich darum, dass die Leute sich individuell absichern müssen. Und trotzdem kriegt man ja so eine Regel, also so eine Empathielosigkeit und eine enorme Härte aus Peking von der chinesischen Führung mit, weil die ja sagen, man will überhaupt keinen europäischen Sozialstaat, wie wir ihn kennen, ja. Also man will eigentlich diese Eigenverantwortung oder diese Eigenschuld, so finde ich das immer so ein bisschen, ja. Du musst hart arbeiten und wenn du es nicht, schaffst, dann liegt das so ein bisschen an dir. Das ist ein bisschen der amerikanische Traum auch, ne? Also wer hart arbeitet, der kann es schaffen und wer es nicht schafft, der ist so ein bisschen selbst schuld. So ein bisschen die Leitidee ist ja dieses Bitternis ertragen. Das hat der Xi Jinping ja auch zu den jungen Leuten gesagt. Ja, ich bin selbst, als ich jung war, irgendwie in der Kulturrevolution aufs Land verschickt worden und habe da auf dem Land gearbeitet. Die jungen Leute müssen sich mal anschauen, wie es früher aussah und sollen sich nicht anstellen. Und auch so ein bisschen die Vorstellung, wenn wir jetzt anfangen, hier Geldgeschenke auszuteilen, dann werden die Leute faul. Also so bluntly, so direkt wird das ja hier tatsächlich kommuniziert und sie werden die Probleme halt so auf so eine individuelle Ebene verschoben und das ist natürlich eine krasse Belastung irgendwie auch.
Ja, ich glaube, es ist wirklich für den Staat in China diese Geist aus der Flasche Problematik, dass sie sich denken, sobald wir einmal was einführen, ja, dann können wir das erstens nie wieder rückgängig machen. Selbst in Krisenzeiten können wir nicht mehr gewähren, weil Leute gewöhnen sich dran. Und ich glaube, dass die Partei große Angst vor dieser sogenannten Gratis-Mentalität, um es mit den Worten von Christian Lindner zu sagen, hat, dass Leute denken, kriegen hier einfach Sachen frei Haus geschenkt und müssen nicht mehr dafür arbeiten. Weil China hat große Pläne und für diese Pläne der Regierung wird eben von den Chinesen sehr viel abverlangt und das kann man eben ihnen nicht abverlangen, wenn sie rundum krankenversichert sind, eine feste Rente bekommen, von der man ordentlich leben kann und wenn die Bildung für alle kostenlos ist.
Naja, ich glaube halt, in den letzten Jahrzehnten hat die Regierung ja auch unheimlich auf das Wachstum gestarrt, vor allem auf die Wachstumszahlen, ne, das GDP. Und ich glaube halt auch, Wachstum lässt sich halt am einfachsten irgendwie mit Investitionen in die Infrastruktur antreiben. Und man hat, glaube ich, auch einfach viel zu spät erkannt, wie groß das Problem eigentlich ist. Also man hätte ja vieles von diesem Geld auch einfach in die Strukturreform irgendwie im Gesundheitssystem stecken können. Also wenn man hier in den Krankenhäusern unterwegs ist, es ist teilweise Spitzenmedizin. Es ist wirklich viel Erfahrung, sehr gut ausgebildete Ärzte, aber es fehlt halt hinten und vorne an Ressourcen. Und man denke, also ich denke halt schon manchmal, ja, sie hätten vielleicht ein oder zwei Brücken weniger irgendwie durch den Westen des Landes irgendwie ballern müssen, auf denen nie jemand fährt, die man überhaupt nicht braucht. Ich bin gestern wieder irgendwie 4-5 Stunden mit dem Schnellzug durch den Nordosten Chinas gefahren und noch und nöcher stehen da irgendwelche Hochhäuser und Siedlungen und Straßen und Brücken und da wohnt überhaupt gar niemand. Und es war aber einfach eine Möglichkeit, das Wachstum gerade auch ja in der Finanzkrise 2008 mit einem ganz, ganz großen Umfang, aber eben auch später und heute ja immer noch anzutreiben. Und da hat man aus meiner Sicht einfach falsch investiert, weil es wahrscheinlich auch schwieriger gewesen ist. Ja, man weiß auch, Deutschland, es ist schwierig, Sozialsysteme zu reformieren und an den richtigen Stellen Geld dazu zu geben und es für die Menschen dann faktisch besser zu machen. Und das ist, glaube ich, irgendwie so das Kernproblem, aus dem man eigentlich kaum rauskommt. Und man hat sich ja so ein bisschen, ich würde mal sagen, so ein super Sturm gerade. Einerseits bricht das Wachstum weg, die Jobs, gerade für junge Leute. Und gleichzeitig, jetzt wo die Leute Geld bräuchten, bricht das halt eben weg. Und man hat eben die große Eigenverantwortung für die eigenen Leute. Du siehst, ich versuche ein bisschen auf einer positiven Note zu enden.
Das wird schwierig bei dem Thema.
Aber es ist leider enorm schwierig. Und wahrscheinlich mit der Entwicklung der Bevölkerung wird es irgendwie noch mal ernster. Ich habe vor ein paar Wochen noch mal einen Beitrag dazu oder von einem Experten einen Beitrag dazu gelesen, der auch gesagt hat, die Regierung weiß halt in beide Richtungen nicht. Sie nimmt ja enorm auch die Leute in die Pflicht, wenn es um die Versorgung der Älteren geht. Mhm. Also sie gehen gar nicht davon aus, dass ein Großteil der Chinesen die Menschen in Altenheime bringen wird, sondern eigentlich, ich glaube, sie sagen, 5% sollen in öffentlichen Einrichtungen versorgt werden und 95% von den Menschen zu Hause. Aber dann hast du natürlich nur ein Kind, du hast zwei Eltern, vier Großeltern. Mhm. Das Kind muss irgendwie auch noch arbeiten, dann soll es auch noch drei Kinder kriegen. Also es ist so an allen Ecken, es ist so ein bisschen so eine Bettdecke, man zieht an allen Ecken und Enden und es fehlt immer nur. Aber ich würde so sagen, das ist meine Überleitung. Ich würde sagen, das war eigentlich schon China und wir. Und nächste Woche, würde ich sagen, versuchen wir uns, glaube ich, mit einer Antwort auf diese Probleme zu beschäftigen.
Oder zumindest mit der Antwort, die chinesische Partei
versucht. Weil die setzt ja ganz massiv eigentlich bei all diesen Problemen auf Technologie und auf die Entwicklung von KI, von Robotern, die irgendwie in Pflegeheimen arbeiten und eigentlich dem Sektor, der überhaupt noch als einziger wächst, eben diese ganzen Zukunftstechnologien, grüne Technologie, Tech, KI und so weiter. Also das ist das Thema der nächsten Folge. Wir werden uns noch 2 Wochen hier im Feed von das Thema beschäftigen mit China. Ja, und wenn ihr uns auch sehen wollt, zum Beispiel wie mein lieber Kollege Gregor hier in einem schönen Hutong in Peking wohnt, dann könnt ihr das auch machen, nämlich auf Spotify. Da läuft das Ganze auch im Videofeed. Und den Link dahin, den verlinken wir euch in den Shownotes.
Redaktion hatte Timo Nikolas. Produziert wurde die Folge von Carlo Sarski-Langheit.
Wir sagen Zaijian und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.